Wenn ich das nicht versucht hätte, das hätte ich mir nicht verziehen, bei der Tageszeitung hocken und den Untergang verwalten.
Macht keinen Spaß.
Es gibt auch die Variante, dass der Quantencomputer so eine Atombombensituation sein wird, wo nur Staaten und vielleicht extrem große Firmen überhaupt die Ressourcen haben, um das einzusetzen, die sich dann gegenüberstehen und sagen, na, wenn du meine Bitcoin knackst, dann knack ich deine. Ja? Wir wissen es nicht. Diese ultrareichen, ultramächtigen Menschen an der Wall Street haben ja null Bock darauf, einfach eines Tages aufzuwachen und festzustellen, dass sie weder reich noch mächtig sind. Also die haben ja eigentlich nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag darüber nachzudenken. Bunker haben sie schon alle, jetzt müssen sie halt schauen, wie sie das System beeinflussen, und Bitcoin wird da eine Rolle spielen. Wenn die Notenbanken anfangen, Bitcoin zu kaufen, wird das natürlich für den Preis von Bitcoin gewaltig sein. Ja? Aber langfristig ist das wahrscheinlich sogar die größte Gefahr, weil Notenbanken, die zu viel zentrale Bitcoin, so ist auch das Gold unter Kontrolle. Geraten.
Ja,
und da muss man schon sehr vorsichtig sein.
Ja. Nico,
Mark.
Schön, dass wir uns wieder mal sehen. Hier im Barbershop. Ich weiß gar nicht, warum du hier eigentlich da bist. Deine Haare sind doch perfekt.
Das ist natürlich jetzt aufgelegt. Ja. Ich sage immer, tatsächlich, der Friseur ist das Einzige, wo ich mir Geld spare, weil ich nicht hingehe.
Ja.
Aber meine Frau hasst den Witz, weil er so boomerig ist.
Ja, du, ich bin Boomer.
Dann passt's ja.
Ja, kann
dann
ich dir sagen.
Du bist nicht wirklich Boomer.
Doch.
Nein, nach lauter Generation. Wir haben gerade geredet, ich kenne mich jetzt aus mit der Generation, weil ich mich gerade durch den Fourth Turning arbeite. Du bist nicht Boomer. Nein. Boomer endet. Was bist du für ein Jahrgang?
Wann endet Boomer?
Vor dir.
Ja, okay. Du bist charmant. I love you. Also, Fakt ist, du hast Fourth Turning gelesen. Neil Howe war bei mir auch schon im Kanal. War das für dich auch so erhellend wie für mich, die ganze Zyklentheorie?
Ich habe es noch nicht gelesen, ich arbeite mich gerade durch die Generationen. Ist hart. Aber was heißt erhellend? Schau, ja, absolut. Diese Zyklengeschichte, wenn du sie einmal gesehen hast, ich glaube, du kannst sie schlecht ansehen, ja, weil was hast du für Zyklen? Du hast diesen Lebenszyklus der Menschen, mit dem er dann auch die Generationen vergleicht, der passt dann auch aufs Geldsystem, das sind immer so 80 bis 100 Jahre.
Exakt.
Dann hast du natürlich den Vierjahreszyklus von Bitcoin, es gibt aber auf den Märkten auch andere Vierjahreszyklen, auch das ist offenbar irgendwo eingebaut.
Die Vierjahreszeiten.
Menstruationszyklus.
Ja, sind Zyklen beherrschen
sind
uns.
Auch der Mondzyklus. Daher kommt dann natürlich der Zyklus, ja. Also absolut. Also ich glaube, dass das echt powerful ist, einfach die Welt auch mal so zu betrachten und sein Buch beginnt. Das ist jetzt, das ich jetzt lese, ist quasi The Fourth Turning ist hier, so das aktuelle Buch. Und es beginnt ja auch damit, dass er sagt: Na Moment, das ist ja nicht keine neue Idee. Sondern das kommt ja, das hatten ja
Säkulum die heißt
die,
das.
Genau, ja, die Antike genau. Hatte ja. Das schon immer und er hat es halt wieder ausgegraben. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass wir halt, was ist es jetzt, der Winter, die Endzeitstimmung, das spürst du schon.
Also wenn ihr nicht wisst, was das Fourth Turning der Generationszyklus ist, ich habe dazu ein Video gemacht, ich werde es unten verlinken, als auch das Interview mit Neil Howe, wobei ich finde das Erklärvideo von mir zum Generationszyklus dann doch sehr gut. Ich habe es auch im Bitcoin-Buch natürlich nochmal beschrieben. Fakt ist, ich glaube, wir alle spüren intuitiv, es ist was im Wandel. Also irgendwie, wir sehen auf einmal, das Vertrauen in die Behörden, in die Institutionen geht verloren. Es kommen neue Parteien am linken und rechten Rand. Man vertraut der Presse nicht mehr so. Man vertraut dem Geld nicht mehr. Deswegen sieht man Gold auf einem Allzeithoch, Bitcoin und so weiter.
Alleine die Existenz von Bitcoin ist schon so ein Fourth-Turning-Event. Ja.
Neues
ja.
Geldsystem ja. entsteht. Alte wird ad acta oder wird zu Grabe getragen. Ich meine, du hast ja auch so eine Transformation gemacht. Du warst ja vorher auch praktisch Journalist in Österreich. Hast für die Presse gearbeitet und dann hast du dich irgendwann sogar im Bitcoin-Space selbstständig gemacht mit deinem großartigen Podcast, würde ich auch natürlich empfehlen. Ja, also
was Bitcoin bringt, ja. Tatsächlich laut Auflagenkontrolle offiziell erfolgreichste Wirtschaftspodcast aus Österreich.
Ja, aus Österreich, genau.
Ja, nein, das wird
und in nur, Österreich.
In Österreich ist schwer zu sagen natürlich, aber weil die zählen dann nur die österreichischen, ja. Aber dafür bewerten die tatsächlich nur das Audio und ich bin im Video eh stärker. Ja. Aber egal, dazu, also aber das stimmt schon, weil du hast vorher Scherze gemacht wegen den Generationen. Irgendwo kann man das ja auch nachvollziehen, ja. Ich bin so die erste Millennial-Generation. Ich bin 83 geboren, also ich bin da nicht mehr ganz die davor, wir vergessen, wie sie heißt, und eben die erste offizielle Millennial. Ich bin noch aufgewachsen in dieser Welt, wo du den Institutionen sehr wohl vertraust,
genau.
Wo du dem Geld sehr wohl vertraust. Ja. Als ich Kind war, gab es in Österreich zwei Fernsehsender, weißt du, wie die geheißen haben?
ORF 1 und 2. Naja,
vor ORF 1 und 2, das war der ORF, aber die Fernsehsender haben geheißen FS1 und FS2, das stand für Fernsehen 1 und Fernsehen 2, weil es gab halt sonst nichts.
Okay.
Ja? Egal. Und dann, als ich irgendwie so, ich glaube so zwischen 9, 10 ungefähr war, haben wir dann, nein, vielleicht ein bisschen früher, haben wir dann halt Kabelfernsehen bekommen. Da gab es dann auch deutsches Privatfernsehen. Das Privatfernsehen gab es in Österreich erst, ich glaube, ab Ende der 90er Jahre.
Krass, krass.
Und auch privates Radio ist erst gekommen. Kann mich noch gut erinnern, da war ich Schüler, da habe ich zum ersten Mal die Privatradiosender gehört, wie sie online gehen. Also ich kann mich erinnern an den Tag, an dem sie quasi angefangen haben zu senden. Und heutzutage kann jeder mit einem iPhone anfangen, seinen Podcast zu starten und sogar noch eine Karriere draus machen. Also das ist schon, das ist ja, eine andere Welt.
Überleg das mal, du hast dein eigenes Medium kreiert, eigene Reichweite geschaffen. Wir produzieren hier eigentlich in Hollywood-Qualität und können weltweit gesehen werden. Wir können dieses Video automatisch auf Japanisch übersetzen lassen durch die KI.
Kommt auch mal.
Die Möglichkeiten sind schon insane.
Das ist verrückt. Ich sag immer, ich mache das ja auch ungefähr auf dem Level, ja, auch im Studio in Wien. Und wenn ich das gemacht hätte vor 20 Jahren, hätte ich gebraucht Milliarden. Eine Rundfunklizenz. Dann muss ich jemanden bestechen, dass ich die Rundfunklizenz überhaupt bekomme. Dann muss ich das Ganze aufbauen und so. Ja. Also und heutzutage ist das möglich. Das liebe ich. Und das ist auch der Grund, warum ich, also Bitcoin ist für mich das perfekte Thema, weil ich ja aus der Geldecke komme, auch aus der Goldecke komme. Es ist neu, es ist innovativ, es ist digital, es ist ein bisschen rebellisch auch.
Ja.
Aber die Plattform auch, Podcast, YouTube etc., als Medienmacher, als Journalist hätte ich mir eigentlich nicht, also wenn ich das nicht versucht hätte, das hätte ich mir nicht verziehen, bei der Tageszeitung hocken und den Untergang verwalten.
macht keinen Spaß. Nee, also Chapeau schon mal dahingehend und wie gesagt, auf jeden Fall Pflichtlektüre für mich, dass ich bei dir immer wieder mal reinhöre. Ich war auch schon zu Gast, vielen Dank dafür. Aber jetzt sind wir tatsächlich in diesem Zykluswechsel und ich glaube, wie gesagt, viele Menschen draußen spüren es auch irgendwie, irgendwas passt nicht mehr und interessant ist ja auch in diesem Säkulum, dass das alte Geldsystem stirbt und ein neues Geldsystem kommt. Das gehört auch zu diesem Fourth Turning dazu und wir hatten ja Bitcoin als Kind der Finanzkrise 2008, dann 2009 ging es dann live, als Antwort auf die bestehenden Geldsysteme. Und Satoshi hat ja erkannt irgendwie, okay, in der Geldgleichung schwächste Glied in der Kette ist immer der Mensch. Ich nehme den Menschen einfach raus. Ich trenne zum allerersten Mal Staat und Geld. Und siehe da, nach jetzt 17 Jahren hat alles outperformed, super erfolgreich. Wir haben jetzt wieder einen Bärenmarkt und so weiter. Aber was denkst du, wo geht die Reise hin mit Bitcoin? In Europa sind wir Regulierung, andere Nationen sind da offener. Wir haben Notenbanken, die in Bitcoin reingehen, Staatsfonds etc. pp. Was ist dein Ausblick für Bitcoin für die nächsten Jahre und natürlich when moon, also wann kommt der Bullenmarkt?
Also das Lustige ist ja, dass wenn du in die Geldgeschichte im System ein bisschen reinschaust, die Idee, dass du das Geld vom Staat trennen musst, ist gar nicht so neu. Der Euro tatsächlich, ein viel geprügeltes Kind, aber der Euro ist auch als Geld gegründet worden, das von Anfang an nicht einem Staat gegenüber verantwortlich ist, sondern mehreren. Man hat es eben Stück für Stück getrennt. Und das zentrale Argument eigentlich bei den Notenbanken ist ja, wir sind unabhängig, wir sind sogar ein bisschen dezentral, wir sorgen für Wertstabilität. Es ist nur so, dass sie es in der Praxis nicht auf die Reihe kriegen, weil natürlich das System, das sie verwalten, diesem ständigen Inflationswachstum unterliegt. Es geht auch gar nicht anders. Man kann sogar argumentieren, dass es vor Bitcoin gar nicht möglich war, wirklich langfristig auf einer stabilen Basis zu arbeiten. Aber was die größeren Schwingungen betrifft, war es, glaube ich, auch vor Bitcoin schon klar. Daher bin ich auch zu Gold tendiert und habe auch bis heute Gold. War es vor Bitcoin schon klar, dass dieses Pendel des weichen Geldes, des Easy Money, irgendwann zurückschwingen wird zu realen Werten und Hard Money. Und Bitcoin ist dann gekommen, auch aus einer Notwendigkeit heraus, weil die Welt hat sich digitalisiert. Der Euro wurde noch gegründet in einer Zeit, in der das Internet noch keine entscheidende Rolle gespielt hat, hat eine große Goldkomponente, 13.000 Tonnen. Warum? Weil man auch damals schon versucht hat, irgendwie aus dem amerikanischen Knüppel rauszukommen. Ist nicht so gut gelungen, ist abendfüllendes Programm. Bitcoin. Jetzt ist Bitcoin da, wird immer stärker akzeptiert, auch wieder unter Führung Amerikas, die gesagt haben, naja, schau, wir haben die größte Währung, wir sind die Bosse, wir bleiben erstmal die Bosse. Wenn du auf Gold umsteigen willst, wünsche ich dir gute Unterhaltung. Wir haben noch 8.000 Tonnen Gold, vielleicht haben wir sogar viel mehr. Und jetzt machen wir Bitcoin auch noch, um auch diese Gefahr aus dem Spiel zu nehmen. Plus eben auch, und wenn man jetzt Larry Fink und so weiter zuhört, dann merkt man auch, dass der sich darüber Gedanken macht, schon auch zu sagen, naja, wir wissen auch, dass diese ganze Dollar-Druckerei-Schuldgeschichte nicht endlos gut gehen wird. Das heißt, es wäre nicht schlecht, jetzt langsam dann wirklich auch die Rettungsboote zu bemannen. diese ultrareichen, ultramächtigen Menschen an der Wall Street haben ja null Bock darauf, einfach eines Tages aufzuwachen und festzustellen, dass sie weder reich noch mächtig sind. Also die haben ja eigentlich nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag darüber nachzudenken. Bunker haben sie schon alle, jetzt müssen sie halt schauen, wie sie das System beeinflussen, und Bitcoin wird da eine Rolle spielen. Jetzt hast du gesagt, Van Moon, naja, wir sitzen jetzt hier Anfang Mai, wir wissen natürlich nicht, wo der Preis hingeht. Grundsätzlich würde ich aus heutiger Sicht sagen, es ist ein Bärenmarktjahr. Kann sein, dass es einen überrascht, so wie 2019, als wir dann doch wieder raufgegangen sind, auch nur zwischenzeitlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein Bärenmarktjahr. Und Moon ist halt die Frage, diese Bitcoin-Bärenmärkte sind zwar heftig, aber die langfristige Struktur von Bitcoin war eigentlich immer von links unten nach rechts oben. Ja, so. Das heißt, bleiben wir beim Power Law, bei diesem Modell, wird es ein bisschen anders. Ich glaube, die eine Sache, die klar ist, ist, Bitcoin muss eigentlich im Preis steigen, ja. Sonst hätte Bitcoin auch ein Problem, das muss man fairerweise sagen. Und es ist ein Effekt der Adoption, und die Adoption findet jetzt, und das ist, glaube ich, wichtig, in erster Linie einfach als Wertspeicher statt. Und das ist gut so, weil wir brauchen diesen neutralen Wertspeicher, wir brauchen diese neutrale Alternative zu den anderen Dingen. Das heißt, ich sehe das eigentlich als jetzt eine Erholungsphase, die notwendig ist. Das haben wir eben, daher kommen die Zyklen, kommen ja nicht aus irgendwelchen externen Geschichten, das ist die menschliche Psychologie. Und da muss sich der Bärenmarkt eigentlich erstmal durcharbeiten, das ist mein Base Case. Aber das sollte dann auch bis Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres erledigt sein.
Das wäre dann aber der Jahreszyklus, ja, eigentlich.
Der ist intakt. Aus heutiger Sicht ist es intakt. Wenn das in einem Monat rauskommt und wir haben ihn gebrochen, haben wir ihn gebrochen. Aber aus heutiger Sicht ist er intakt.
Ist intakt, ja. Genau. Jetzt sehen wir natürlich, dass immer mehr Menschen sich mit Bitcoin beschäftigen. Ja, also dein Podcast hat immer mehr Zugriffe. Wir haben Bitcoin-Konferenzen. Wir sehen natürlich die Bitcoin-ETFs. Wir sehen die Regulierung in den USA mit sogar hier Bitcoin-Reserve, wie schon erwähnt. Also Bitcoin hat seinen Weg nach 17 Jahren de facto schon gemacht, auch als neue Assetklasse anerkannt. Jetzt gab es eine überraschende Wendung, ich weiß nicht, was du daraus gemacht hast, aber wir hatten ja diese Geschichte mit Strait of Hormuz, also die Straße von Hormuz mit den Mautgebühren, als dann das iranische Regime gesagt hat, wenn ihr hier durchfahren wollt, wir wollen 2 Millionen Dollar, aber in Form von Bitcoin. Nicht irgendwie Gold oder Ethereum, Bitcoin. Was war dein erster Gedanke?
Naja, mein erster Gedanke ist mal gewesen, das ist super, wenn mir jetzt einer kommt und sagt, was mache ich mit Bitcoin, ich kann damit ja keinen Kaffee bezahlen, kann ich wenigstens sagen, ja, aber ich kann mit meinem Öltanker durch die Straße von Hormuz fahren. das ist schon mal ganz witzig, aber ja, schon. Naja, also das Erste, was ich dabei gedacht habe, ist, okay, was ist die Quelle? Das kam in Bloomberg und in der Financial Times. So, die Financial Times hasst Bitcoin. Wenn die über Bitcoin berichten, dann ist das schon mal, hat das schon mal Hand und Fuß, weil die würden das verhindern.
Genau.
So. Gibt es jetzt belastbare Beweise dafür, dass das auch wirklich stattfindet? Bisher nicht. Das muss, so fair muss man auch sein.
Ja, ja.
Aber es gab, also, zweiter Gedanke war, okay, die Iraner wissen über Bitcoin Bescheid. Ja. Dritter Gedanke, es macht natürlich total Sinn, weil du kannst keine Dollars verlangen. Nicht nur, weil sie keine Dollars, also die wollen schon Dollars, verstehe mich nicht falsch, die haben nichts gegen Dollars. Aber sie können halt im Dollar zensiert werden. Und das gilt auch für Dollar-Stablecoins. Ja. Bei Bitcoin wird es schon deutlich schwieriger. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, auf diese neutrale Währung umzusteigen. Erst recht, weil du ja auch auf der anderen Seite es zu tun hast mit Schiffen, die müssen jetzt auch nicht unbedingt aus dem Freundschaftskreis der Amerikaner kommen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also ich kann mich erinnern, am Anfang, als es blockiert wurde, hat es geheißen, ja, Pakistan darf irgendwie 20 Schiffe durchschicken, und Pakistan hat dann nachgezählt und gesagt, ja, wir haben aber nur 3 Schiffe, dann können wir jetzt 17 Flaggen verkaufen. Ja. Das ist das andere. Dann ist mir auch aufgefallen, was schon sehr interessant ist, ist, dass Trump auf das nicht im Negativen reagiert hat. Er hätte ja sagen können, na ja, also wenn der Iran jetzt Bitcoin mag, mag ich Bitcoin jetzt nicht mehr. Das sind ja meine Feinde. Ich führe Krieg gegen die. Und zum Beispiel so eine Aussage hätte dann Bitcoin auch sicher im Preis massiv geschadet.
Da hat er zu viel Geld bekommen für seine Wahl von den Bitcoin Bros.
Wahrscheinlich.
Das wäre eher kontraproduktiv gewesen. Hätte ich jetzt nicht wahrscheinlich erwartet.
Aber ja. Man muss auch sagen, ich meine, ich gehe schwer davon aus, dass ein rohstoffreiches Land, ein energiereiches Land wie der Iran auch schon fett im Bitcoin-Mining drin ist.
Ja.
Da gibt es auch durchaus Hinweise darauf. Also es macht total Sinn. Und es ist ja auch, das ist auch interessant, das habe ich auch erst gelernt im Zusammenhang mit dessen. ein Mautsystem auf Meerengen, das hat es jahrhundertelang gegeben an allen Meerengen. Und wäre ja witzig, wenn sich Bitcoin quasi als internationale Maritimwährung durchsetzen
absurd,
würde.
Absurd, oder?
Du kannst ja schlecht Goldbahnen vom Öltanker werfen. Ne? Also, dafür passt das dann schon.
Ja, das würde schon passen, das stimmt allerdings.
Und sofort die Fakes, war auch extrem witzig. Ne? Innerhalb von Minuten gab es Fakes, wo dann die Schiffe Fake, also Bitcoin an Fake-Adressen geschickt haben. Und
ja. Überlegen Sie mal, wie schnell das ging. Ja?
Wir leben schon in einer verrückten Welt.
Ja, aber spannend auch. Und wirklich, ich meine, es ist ja wirklich jeden Tag passiert was Neues. Und also auch gerade der Bitcoin-Space, ich meine, ich bin seit 2013 jetzt sozusagen im Bitcoin-Space tätig. Es wird nie langweilig. Also ich hatte keinen Tag, wo ich dachte, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Bitcoin.
Das ist auch ein guter Grund, um einen YouTube-Kanal und einen Podcast zu betreiben, so wie ich das mache.
Ja, es wird nie genauso
langweilig. Natürlich, nein, es wird nie langweilig. Und es gibt halt Phasen, da geht das Interesse auch ein bisschen zurück, wenn der Preis zurückgeht, das ist normal, das ist im Bär, da brauchst du auch Zeit. Da lernst du ja dann auch, wie solche Bärenmärkte entstehen. Mhm. Die Leute verlieren das Interesse, manche verlieren Geld, manche verkaufen mit Verlust. Du musst erstmal auch den Schmerz wieder zulassen. Du kannst nicht immer nur steigen.
Ja, geht nicht.
Bei Bitcoin geht's halt sehr schnell. Ne? So ein Goldbärenmarkt dauert halt mal 2 Jahrzehnte. Ne? Da erlebst du halt dann nicht viel mehr als einen. Bei Bitcoin kannst du halt alle 4 Jahre einmal ein Jahr lang durchgehen. Aber ich glaube auch vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen auch in Europa, die Tatsache, dass du mit Bitcoin wirklich auch dein Geld direkt in die Hand nehmen kannst, dass du dann Self-Storage machen kannst, es wird immer wichtiger. Ja. Du kannst einfach auch ein System nutzen, das eben nicht nur der Iran, sondern man sagt ja auch, Bitcoin ist das Geld aller Feinde, das kann jeder nehmen.
Jeder.
Du kannst Bitcoin nehmen, du kannst heute nach Argentinien fliegen oder nach Südostasien fliegen, du wirst Menschen finden, mit denen du Handel treiben kannst.
Immer.
Es ist schon eine wirklich, wirklich kraftvolle Technologie und auch ein zu einem gewissen Grad ein soziales Netzwerk. Man teilt sich im wahrsten Sinne des Wortes dieselben Werte. Aber es gibt natürlich viele offene Fragen. Was passiert mit den Amerikanern und ihrer Strategie, mit ihrer strategischen Reserve? Was passiert mit Michael Saylor? Und gerade im Bärenmarkt gibt es viele Fragezeichen.
Was mit Quantencomputer ist die Frage, die ich am meisten bekomme. Wird Quantencomputer Bitcoin knacken?
Ja, schaut, wir haben schon so viele Sachen gehabt. Nicht? Also, ich habe es heute bei dir hier auf der Bühne gehört, Bitcoin wird verboten werden.
Ja,
das hören wir
ja
immer noch.
Ja, ich weiß seit Jahren.
Dann gibt es dann, China verbietet Bitcoin, Amerika verbietet Bitcoin, Pakistan. Dann wird der Strom abgeschaltet, dann kannst du Bitcoin. Also es gibt Millionen von Argumenten. Und alle diese Argumente hat Bitcoin bis jetzt überlebt. Ja. Und jetzt kommt halt der Quantencomputer. Der Quantencomputer ist halt lustig, ne? Jeder, der behauptet, er versteht, was ein Quantencomputer macht, ist so wie jemand, jeder, der behauptet, der würde in der Dusche nicht pinkeln, ist einfach ein verdammter Lügner. Ja? Kein Mensch weiß,
Ich habe noch nie in der Dusche gepinkelt.
Krass. Siehst du?
Nee, aber ernsthaft. Weil, weißt du warum? Ich hatte ein traumatisches Erlebnis. Ich war nämlich im Freibad in Waiblingen und da war neben mir ein Chinese und der hat volle Kanne hingestrullert. Und ich war so schockiert, dass ich dachte, nee.
Okay, ich glaube,
angespritzt von der Seite.
Ich glaube, ich
habe mich...
Um Gottes Willen.
Das war wirklich
das verstehe ich. Das als Kind, oder wie?
Ja, ich war 6 oder 7
um Gottes Willen.
Na, okay. Ja, und das für mich war einfach klar, hey, da wasche ich mich, da pingle ich jetzt rein. Du tust ja nicht scheißen, wo du isst, oder?
Naja, okay. Also,
Sidebar.
Ich wollte eigentlich nur einen lustigen Witz machen, um das irgendwie memorable zu machen. Also der Quantencomputer, ja. Schau, der Quantencomputer, so wie ich das verstehe, ist sehr wohl eine Herausforderung für jede Form der Kryptographie und auch eine Herausforderung für Bitcoin. Ja. Und ich glaube, das so zu tun, als wäre das nicht so, ist ungut. Ja, das bedeutet, wenn so alles so bleibt, wie es jetzt ist, kann es schon sein, dass ältere Adressen in irgendeiner Form irgendwann mal vulnerabel werden.
Ja.
Dann ist aber auch die Frage, wer hat das dann? Ja, wie viel Energie und Geld brauchst du, um das dann zu machen? Zahlt sich das überhaupt aus für dich? Es gibt auch die Variante, dass der Quantencomputer so eine Atombombensituation sein wird, wo nur Staaten und vielleicht extrem große Firmen überhaupt die Ressourcen haben, um das einzusetzen, die sich dann gegenüberstehen und sagen, na, wenn du meine Bitcoin knackst, dann knack ich deine. Ja? Wir wissen es nicht. Ich finde, man kann das auch umdrehen. Also diese Sorge um Bitcoin heißt ja auch, dass du quasi den Gedanken hast, vielleicht ist es doch cool, wenn das bleibt. Weißt du, was ich meine? Dieses Argument, ja. Und am Schluss läuft es für mich auf das hinaus. Ich weiß nicht, bist du zu 100% in Bitcoin investiert?
Nee,
genau. Ich auch nicht. Du hast andere Sachen, du hast wahrscheinlich Edelmetalle, du hast wahrscheinlich Aktien, du hast Euro. Right? So, das ist bei 99% aller auch größten der Bitcoin-Enthusiasten so sein. Aber all diejenigen, die sich von diesen Argumenten abschrecken lassen und sagen, nein, das greife ich nicht an, weil Verbote und Quantencomputer und dies, ja, das, Ananas, die haben null Exposure in dieser neuen Welt. Und ich glaube schon, dass das Risiko größer ist, gar keine, ja, Exposure zu haben. D'accord. Und der Quantencomputer ist nur ein neuer Bogeyman, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, eine neue Bedrohung in einer, ja, langen, langen Liste von Bedrohungen, die sich alle als nicht relevant herausgestellt haben. Was zum Beispiel auch ganz witzig ist, jetzt machen sich alle ins Hemd wegen AI und Mythos und, ja, und die knackt angeblich die Banken, aber offenbar Bitcoin kann das nicht knacken, weil da gibt es doch keine Debatte.
Ja, ja, also, gar nicht.
Ja, das heißt, wir haben da jetzt ein AI-Modell, das angeblich, kann auch Werbung sein, das angeblich morgen alle Banken knacken kann und die Finanzminister sind in höchster Aufregung und wir machen uns Gedanken über einen mythischen Quantencomputer, ja, der ein 2-Billionen-Asset, das zu dieser Relevanz auch noch nicht hat, knacken kann. Also,
aber interessant, dass parallel dann auf einmal die amerikanische Politik und das Militär rauskam und gesagt hat, Bitcoin ist ein strategisches Instrument. Mhm. Ich meine, das fand ich hochspannend. Es kam gar nicht so in den Medien eigentlich, aber dass da das so kommuniziert wird von der amerikanischen Regierung, ja, dass es ein strategischer Vorteil ist, Bitcoin zu besitzen. Wir reden von Hexet, ja, also der Kriegsminister. Mhm. Da wurde ich schon sehr hellhörig, weil wenn das der Kriegsminister sagt, dann würde ich sagen, okay, jetzt geht's los.
Das ist natürlich diese Idee der Power Projection im digitalen, ja, Raum, dass du sagst, du kontrollierst hier einfach Blockspace, Mining, ja, und auch wirklich einfach Vermögen im digitalen Raum, weil was hast du denn? Bitcoin ist das einzige absolut knappe Gut auf der Welt. Es ist komplett digital und alles, wovon wir reden, ist jetzt nur, wir reden über YouTube, wir reden über Podcasts, wir reden über AI, wir reden über das Internet. Digital ist im Grunde alles, worüber wir reden. Außer halt hier ist jetzt mal ein Barbershop und das ist noch real, keine Frage. Und ich glaube, so die Schreiner und Elektriker, die werden jetzt keine Probleme haben, aber du weißt, was ich meine. So. Und Bitcoin ist die perfekte Entsprechung dafür. Und gleichzeitig die perfekte Entsprechung dieses harten, sogar schon deflationären Geldes, das nicht nur in der wenn das Pendel zurückschwingt, notwendig ist, sondern auch in einer Welt, in der durch Technologie die Dinge billiger werden und günstiger werden. Also
ja, deflationär.
Wir wollen ja eigentlich, ich sage immer, die Ökonomen erklären ihren Studenten, wir brauchen 2% Inflation, das ist das Mindeste, sonst, wenn wir Deflation haben, dann bricht die Welt zusammen, ja. Und am Weg nach Hause gehen sie in den Supermarkt und bücken sich ganz nach unten zu den günstigsten Nudeln, ja. Und dann erklären sie dir noch, ja, aber das ist ja Mikro- und nicht Makroökonomie und so, ja, ja, so reden sie sich dann raus, ja. Und natürlich, Technologie macht unser Leben günstiger, wir können eben viel günstiger Fernsehen machen, wir können iPhones, dies, das. Das heißt, wir brauchen eigentlich so diesen deflationären knappen Wertspeicher unbedingt, ja, und dringend. Und die Amerikaner haben das besser verstanden. Ja, du hast recht. Ich glaube, der Grund dafür, dass das auch nicht für größere Wellen sorgt, ist einfach, dass die Verdummung in der Mainstream-Berichterstattung zu Bitcoin, wo geredet wird, ja, über Energieverbrauch, über Mining Ban oder China Ban, die Verdummung ist schon so groß, dass diese Nuancen nur noch, die kommen nicht durch. Ja, und dann ist es noch der Kriegsminister von Donald, ja, ja, Trump überhaupt. Nicht, ne? Also wer will dem schon zuhören? Ne? Also das kommt dann nur noch bei uns an und, ja, nicht mehr in der breiten Masse.
Ein Thema, was auch viele Bitcoiner umtreibt, ist natürlich Michael Saylor. Ja, also vor 6 Jahren gefeierter Star in der Bitcoin-Szene, war ein Unternehmer, der Bitcoin anerkannt hat, der erkennt hat, was für einen Wert Bitcoin hat, der Bitcoin akkumuliert, der dann auch bei CNBC aufgetreten ist. In der Zwischenzeit hat sich diesen Blatt ein bisschen gewendet, aber auch von vielen kritisch gesehen. Er hat jetzt 813.000 Bitcoin, mhm, akkumuliert in der Zwischenzeit in der Bilanz von Strategy. Er hat noch andere Produkte implementiert, wie Stretch zum Beispiel, wo man dann eine Dividende bekommt, 11% jeden Monat ausgeschüttet etc. Wie siehst du das? Ist Michael Saylor eine Gefahr? Jetzt hat er auch angefangen, anscheinend Bitcoin zu verkaufen.
Nein, er hat gesagt, dass es in Frage kommt.
In Frage, ja, kommt, genau. Ja. Aber genau, also wie siehst du das? Ist es ein Klumpenrisiko, dass jemand wie er sozusagen so viel Bitcoin hat? Was ist dein Take?
Also mein erster Gedanke ist, das siehst du ja sehr schön, so diese Bären Bären- und Bullenmarkt-Psychologie. Ja. Im Bullenmarkt, wenn er raufgeht, ist alles super. Ja. Ja, und im Bärenmarkt ist, also wenn Michael Saylor Bitcoin kauft, ist schlecht, weil dann hat er zu viel Bitcoin. Und wenn er es verkauft, ist auch schlecht, weil er hat ja gesagt, dass er es nie verkaufen wird. So. Also
ambivalent alles, ja.
Aus dieser Zentralisierungsperspektive wäre es natürlich gar nicht schlecht, wenn er es verkauft. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich eines Tages notwendig sein wird. Einfach um, er hat auch selber gesagt, er möchte den Markt impfen gegen diese Möglichkeit. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht unbedingt super, wenn eine Hand so viele Bitcoin hält. Aber es ist wiederum eine weitere Herausforderung. Auf der anderen Seite hat er für die Verbreitung von Bitcoin und die Erklärung von Bitcoin unglaublich viel gemacht. Natürlich mit Eigeninteresse. Er möchte, dass die Leute Bitcoin kaufen, damit Bitcoin raufgeht, damit seine Aktie raufgeht und seine ganze Strategie bleibt.
Aufgeht, ja. Mhm.
Was schon wichtig ist, was bei der ganzen Sache sicher nicht vergessen werden sollte, ist, dass natürlich die Verzahnung von Bitcoin mit dem amerikanischen Finanzsystem auch einen Schutz für Bitcoin bietet. Weil wenn da Larry Fink drin ist, wenn da Strategy drin ist und Strategy Ray mit seinem Ray Dalio, ja. Und wenn eben Strategy auch mit seinen Produkten in den verschiedenen Asset-Klassen, weil das darum geht es ihm ja. Er verpackt quasi Bitcoin. Er hat angefangen mit einem Proxy als seine MicroStrategy-Aktie war quasi ein Proxy für Bitcoin, ja. Für die Leute, die Bitcoin nicht kaufen konnten aufgrund von irgendwelchen Bestimmungen. Dann kamen die ETFs. Die haben diese Rolle übernommen. Das heißt, er hat sich gewandelt und hat neue Töpfe gesucht, wo er mit Produkten reingehen kann. Also zum Beispiel Fixed Income, also den Anleihenmarkt oder andere Varianten. Und dafür gibt es dann diese Produkte, die er entwickelt, die alle darauf aufbauen, dass Bitcoin raufgeht. Ja. Aber jetzt hat er gesagt, okay, er wird es vielleicht sogar verkaufen. Das heißt, wenn sein Modell sich zu dem entwickelt, dass er vielleicht, statt dass er auf 1 Million oder 2 Millionen Bitcoin geht, bei 900.000 stehen bleibt und dann über die nächsten 40 Jahre Bitcoin langsam abverkauft, ja. Dann ist die Debatte irgendwo beendet. Ja. Also ich würde das erstmal abwarten. Gefahr, schwer zu sagen. Wie gesagt, auf der anderen Seite hat er auch für den Schutz gesorgt, weil natürlich, wenn jetzt die Wall Street da investiert ist, wenn diese großen Namen da drinnen sind, dann wird keine Regierung der Welt
sich mit denen anlegen. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, und wir sehen ja auch, dass die Adaption weiternimmt, voranschreitet mit der tschechischen Notenbank, mit Luxemburger Staatsfonds und so weiter.
Das ist ja, Abu Dhabi hat auch gekauft.
Genau, ja. Also Bhutan, also schon krass.
Bhutan ist die beste Story, wirklich.
Ja, finde ich auch, sexy.
Also Bhutan ist großartig, weil die zeigen auch, die beweisen auch, dass das ganze Argument gegen Bitcoin als Energie, als Umweltsau, ne, kannst du dich erinnern?
Genau.
Wir waren noch jung, als das Umweltsau-Lied die Leute noch aufgeregt hat, ja. Das natürlich völliger Bullshit ist. Ich glaube, das jetzt im Detail auszuhandeln. Es ist auch lustig, weil seitdem natürlich jedes Kuchenrezept auf ChatGPT ein ganzes Atomkraftwerk benötigt, reden wir auch nicht mehr wirklich über den Energieverbrauch von Bitcoin. Das Bhutan-Beispiel, ich war selber schon mal dort, ist wirklich faszinierend, weil die produzieren nichts anderes als grünen Strom. Die haben nur grünen Strom. Und die einzigen Abnehmer, den sie haben, weil im Norden ist China, mit denen reden sie nicht. Im Süden ist Indien, das sind ihre einzigen Freunde. Ja. Und das Einzige, was die exportieren, weil es ist viel zu bergig, um da irgendwas zu produzieren, das Einzige, was die exportieren, ist Energie. Aber die Einzigen, die sie ihnen abnehmen können, sind die Inder. Und die Inder zahlen ihnen, wissen, dass sie die Einzigen sind, zahlen ihnen einen schlechten Preis und geben ihnen dafür indische Rupie. Ja. So, was machst du mit indischer Rupie? Die kannst du wieder nur nach Indien. Kein Mensch will sonst indische Rupie. So. Und der König, der ungefähr in unserem Alter ist, der ist seit 2011 Bitcoiner.
Mhm.
Der
Wahnsinn.
Versteht das ganz genau.
Ja.
Und er hat gesagt, der hat, das ist völlig gestört, der hat die Hälfte der bhutanesischen Währungsreserven in Bitcoin-Mining-Equipment investiert. Ich habe mir das mal ausgerechnet, das wäre so, wenn wir in Österreich 80 Milliarden
Wahnsinn.
Nur in solche Mining-Geräte buttern würde, hat die angeschlossen, meint Bitcoin mit der Energie, die sowieso da ist, kostenlos. Weil das Wasser fließt ja sowieso.
Genau.
Und schafft Kapital, kann das am Weltmarkt verkaufen, verkauft sie auch, er hält ja nicht alles, verkauft sie auch, und das verkauft das, bekommt Dollars, Euros, was er will, und kann das wiederum nutzen, um das Leben seiner Bevölkerung zu verbessern. Also das ist der einzige Grund, warum darüber nicht mehr geredet wird, ist, weil es halt wirklich remote ist, weil es nicht wirklich bekannt ist, weil Bhutan daraus auch, ich war ja dort, wir haben die Bhutanesen, die Regierung und die Vertreter dort gefragt, das ist wie in eine andere Welt gehen, weil der König mag Bitcoin, deswegen mögen dort alle Bitcoin. Die Stellvertreterin, die stellvertretende Notenbankchefin von Bhutan hat mich bei einem Abendessen gefragt, was ist denn die Rolle einer Notenbank in der Bitcoin-Welt? Und habe ich gesagt, ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen und diese Frage verdauen, ja.
Absurd.
Und Und dann haben wir die gefragt, die haben ja auch so einen Staatsfonds und der verwaltet das alles. Und dann haben wir den Chef vom Staatsfonds hat er gefragt, ihr habt 13.000 Bitcoin. Ja, warum sagt sie das keiner? Sagt er, hat ja keiner gefragt.
Krass.
Hat ja niemand gefragt. Ja. So, also das ist ein Beispiel. Vielleicht auch sicher sogar das bessere Beispiel als El Salvador, wobei El Salvador natürlich auch ein interessanter Fall ist. Aber das sind diese staatlichen Geschichten. Jetzt hat Tschechien gekauft gegen den Widerstand von der EZB im ganz kleinen Maße, muss man fairerweise dazu sagen.
Aber 1%, oder? Von der Bilanz?
Nein, 1 Million.
Weniger?
1 Million.
1 Million.
Okay. Ja. 1 Million und auch nicht in die offiziellen Reserven. Aber das Lustige, wenn du ins Reservemanagement einer Notenbank kommst, dann wird's ja schon wieder, das ist ja schon wieder Graubereich. Kein Mensch weiß, was da genau ist und wo das Gold jetzt liegt und wie, also, das ist alles schon wieder sehr, sehr, sehr undurchsichtig. Aber sie haben es versucht, ja. Und die Ölstaaten machen das über ihre Staatsfonds. Aber Notenbanken, glaube ich, wird auch noch ein bisschen dauern und ist dann, wenn du mich fragst wegen Gefahren, wenn die Notenbanken anfangen, Bitcoin zu kaufen, wird das natürlich für den Preis von Bitcoin gewaltig sein. Ja. Aber langfristig ist das wahrscheinlich sogar die größte Gefahr. Weil Notenbanken, die zu viel zentrale Bitcoin, so ist auch das Gold unter Kontrolle geraten.
Ja,
und da muss man schon sehr vorsichtig sein.
Ja. Last but not least, eine Frage, die natürlich auch viele Bitcoiner umtreibt, aber auch natürlich alle, die irgendwie von Bitcoin mal gehört haben, ist natürlich, wer hat Bitcoin erfunden? War es die NSA? War es der Geheimnis? Was hast du jetzt erwartet für eine Frage?
When Moon.
Ach so, When Moon.
Ja, gut. When Lambo, ja.
Grüße gehen raus an Sunny.
Ich bin mir mitgefahren mit seinem
Lambo. Ich hab's gesehen, ich musste lachen, hey.
Weißt du, was mein einziger Gedanke war?
Was?
Mein erster Gedanke war, in ein paar Jahren komme ich da nicht mehr runter.
Genau, er ist viel zu niedrig und so, ja. Er musste auch ganz langsam über den Bürgersteig fahren. Ja, schon ein unpraktisches Auto. Aber wer war Satoshi? Wer war der Gründer? War es jetzt die NSA? War es, also hast du Inside Bitcoin gesehen, diese Dokumentation?
Die neueste?
Ja,
war Adam Back oder war das Lee Sassman und
Hal Finney?
Ja. Ich meine, schau her, erstens mal, ganz ehrlich, nette Frage, aber woher soll ich das wissen?
Hast du eine Vermutung? Was würdest du sagen? Welchen Verdacht hast du?
Also das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn es Sassman und Finney waren, dann in dem Sinne wahrscheinlich, dass der eine die Papiere geschrieben hat und der andere quasi weil Finney war ja der Erste, der die erste Bitcoin-Transaktion bekommen hat. Ich kann mir, diese Team-Idee ist sehr schwer in meinen Augen schwer vorstellbar. Ja. Dass es jetzt irgendein Geheimdienst war und deswegen ist alles böse.
Nee, auch nicht.
Die Bitcoin ist ein Open-Source-Code. Also die Funktionsweise von Bitcoin ist einsehbar, nachvollziehbar und ist im Grunde egal, wer es erfunden hat. Ich glaube, das wird studiert werden, weil Bitcoin ist wie ein Organismus, der in die Welt heraus, also ein positiver, nicht ein Virus, sondern ein positiver Organismus, der in die Welt hinausgegangen ist, um was zu bewirken. Und ist jetzt erstmal da. Diese Ideen, sagen wir so, wenn wir wirklich auf die makroökonomische Ebene gehen, ja, und uns die Frage stellen nach diesen ganzen Geldsystemen, und darüber das reden wir ja wahnsinnig gerne, ja, 1944 Bretton Woods, 1971 Nixon, ja, 1944 Bretton Woods hat Amerika quasi den Ton angegeben, aber Großbritannien war quasi am Weg nach draußen.
Ja.
Und damals kam Maynard Keynes, Lord Maynard Keynes, der großartige Ökonom, und hat für die Briten vertreten damals die Idee gesagt, ganz ehrlich, also Gold mögen wir nicht, weil ich bin gegen Gold, wir wollen ja Geld drucken und so und man muss auch fairerweise dazu sagen, auch Keynes hat verstanden, dass Gold wegen der Zentralisierung ein Problem hat. Er hat das sehr, sehr gut beschrieben, dass wir ja nur noch mit der Idee von Gold durch die Welt gehen und nicht mehr mit Gold selbst. Aber aus reiner Machtpolitik, ja, haben sie gesagt, also unsere Idee jetzt, wo das britische Pfund nicht mehr Weltwährung ist, wir machen eine neutrale Weltwährung. Wir machen eine Weltzentralbank und wenn ihr wollt, dann mache ich gleich den Chef. So. Und die Amis haben gesagt, yeah, no. Ja? How about no? Ja? Und haben dann natürlich die Welt um Gold beziehungsweise den Dollar aufgebaut. Und jetzt, die Idee wieder rauszuholen, wenn Amerika quasi vor der Wahl steht, bleibt der Dollar dominant oder kommt was anderes? Und wenn was anderes kommt, dann ist es doch aus deren Sicht besser, sie machen Bitcoin oder sie machen sogar Bitcoin als Grundlage des Dollars oder so irgendwie, bevor dann jetzt die Chinesen oder Gott behütet die Europäer übernehmen, ja, weil die dürfen sich das überhaupt nicht erlauben. Also das ist, und dann kann man sagen, okay, vielleicht kommt's von aus irgendeinem amerikanischen Geheimlabor, ob das jetzt CIA oder NSA, die haben ja, glaube ich, 62 Geheimdienste oder so. Also wir, CIA und NSA kennen wir nur, weil die aus dem Fernsehen sind. Ja. Kann schon sein, aber es ist eigentlich egal. Es ist eigentlich egal. Und wenn es privat ist, was ich vermute, also wenn du mich fragst, wenn du mich festnagelst, würde ich schon sagen, es ist einfach das, wonach es aussieht. Das war ein Privater, der sich sehr, sehr gut damit auseinandergesetzt hat. Und es gab vor schon vielen Jahren Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, der hat ein Video gemacht, der hat gesagt, ich weiß, was Satoshi Nakamoto ist. Und es ist ein japanischer Mathematiker, der einen ganz ähnlichen Namen hat wie Satoshi Nakamoto und der sich genau mit diesen Dingen immer beschäftigt hat und der immer die Tendenz auch hatte, ein Projekt erstmal anzugehen, das Grundproblem zu lösen und es dann einfach in die Welt hinauszuknallen. Und lustigerweise, diese Theorie, gibt es ein YouTube-Video dazu, kannst du verlinken, schicke ich dir den Link.
Ja, schickst du nochmal, wir schicken es unten rein. Ja.
Diese Theorie hat irgendwie nie Traction gefunden in diesem ganzen
gar
Dokus.
Nicht,
ja. Also vielleicht war er einfach wirklich
tatsächlich Japaner.
Tatsächlich Japaner, ja. Oder er war Deutscher.
Ich meine, GMX.
Ja, und der 31.8. als Weltspartag und Reformationstag hat natürlich im deutschsprachigen Raum, glaube ich, die meiste Bedeutung. Kann natürlich Zufall sein.
Ja.
Aber also, dass am 31. am Reformationstag Bitcoin publiziert wurde und am 3. Januar, an dem Tag, an dem Martin Luther von der katholischen Kirche ausgeschlossen wurde, die Bitcoin-Blockchain gestartet wurde, wäre schon ein verrückter Zufall, wenn das nicht zumindest irgendwo eine Botschaft auch beinhaltet.
Guter Punkt auf jeden Fall. Was denkst du denn? Wer war Satoshi Nakamoto? Wer hat Bitcoin erfunden? Schreib's mal in die Kommentare. Und ich empfehle euch nochmal deinen Podcast, was Bitcoin bringt, werde ich unten verlinken. Folgt ihm auch auf jeden Fall auf X. Auch immer wieder interessant.
Vor allem auf YouTube.
Auf YouTube.
Auf X bin ich eh so ungern.
Ja, ist nicht mehr. Stimmt, du machst ja Detox und so. Ja. Ansonsten freue mich, wenn ihr das Video teilt. Wenn ihr neu hier seid, lasst ein Abo hier da, lasst ein Abo dort da. Und erst bei ihm, dann bei mir. Ne? Und ich freue mich auf euer Feedback. Teilt das Video kräftig. Nico, es war wie immer eine Freude. Super kurzweilig, hat Spaß gemacht. Bis bald in Wien, würde ich sagen.
Bis bald, danke,
Marco. Danke.
Gerne.